Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz, ganz herzlich willkommen. Der Traum vom Eigenheim erlebt weiter. Eine aktuelle Umfrage von Kantar Emnet im Auftrag der Postbank kommt zu dem Schluss: Jede zweite Mieterin wünscht sich eine eigene Immobilie. Auf der einen Seite sind die Bedingungen dafür sehr gut, denn selten waren Kredite so günstig wie gerade dieser Tage. Auf der anderen Seite steigen dadurch aber natürlich vielerorts Nachfrage, Preis und auch Kaufnebenkosten. Wie finde ich dennoch eine geeignete Immobilie für den Eigenbedarf, aber vielleicht auch zur Geldanlage? Wie meide ich Schrottimmobilien und wie finde ich die richtige Finanzierung? Kurz, Immobilienkauf ohne Reue, wie geht das? Das ist unser Thema heute hier im Marktplatz. Wie immer haben wir Gäste im Studio. In dieser Woche sind es derer vier. Die stelle ich Ihnen jetzt mal der Reihe nach vor. Da ist zum einen Sabine Feuersänger. Sie ist beim Verein Wohnen im Eigentum, der sich für die Verbraucherrechte von Eigentümern und Eigentümerinnen einsetzt. Erstmal hallo Frau Feuersänger, ganz herzlich willkommen. Und die Frage, was würden Sie denn bei Ihrem nächsten Immobilienkauf anders machen?
Ja, guten Tag. Also ich muss sagen, wenn es um eine Eigentumswohnung geht, da würde ich mich heute viel mehr mit der künftigen Wohnungseigentümergemeinschaft beschäftigen, als nur mit der eigenen Wohnung. Ja, in meinem Fall hat der Bauträger damals mehr als die Hälfte aller Wohnungen im Haus an eine GmbH verkauft und die hatte dann über Jahre quasi das alleinige Sagen im Haus. Okay. So stellt man sich Eigentum nicht vor.
Genau, da sprechen wir gleich ausführlich nochmal drüber, über die Tücken dieser Wohnungseigentümergemeinschaften. Dann ist noch hier im Studio Julia Wagner. Sie ist Juristin bei Haus und Grund. Ganz herzlich willkommen erstmal. Es ist ein Lobbyverband. Sie vertreten vor allen Dingen also mal Hauseigentümer, die auch vermieten, kleinere Vermieter. Und da auch an Sie die Frage, was ist denn der Unterschied, wenn ich nach einer Immobilie für den Eigenbedarf suche oder nach einer Immobilie zur Geldanlage, zur Vermietung?
Naja, ich achte natürlich auf ganz unterschiedliche Dinge. Wenn ich für den Eigenbedarf suche, achte ich natürlich grundsätzlich erstmal darauf, dass ich mich dort wohlfühle und gehe vielleicht auch eher nochmal Kompromisse ein, auch Kompromisse beim Preis oder auch in der Lage. Also gerade auch so die Frage, ist alles so teuer geworden? Das ist natürlich immer wichtig, aber tritt manchmal auch nochmal hinten zurück, wenn ich für als Geldanlage kaufe, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich darauf achte, dass das jetzt auch noch Sinn macht, dass der Preis im Zweifel auch nochmal steigt, ich es verkaufen kann und dass ich es vor allem auch gut vermietet bekomme.
Hermann Josef Tenhagen ist gekommen, ist Chefredakteur bei finanztipp.de, einem gemeinnützigen Verbraucherinformationsportal. Und Herr Tenhagen, an Sie die Frage, sind wir nicht in der Blase, sind die Preise, die Immobilienpreise nicht alle viel zu hoch, um jetzt kaufen zu können und zu wollen?
In vielen Großstädten sind die Preise in der Tat total hoch. Also man kann 70 Quadratmeter in Berlin im Augenblick für 500.000 Euro kaufen. Die können Sie im Ruhrgebiet vielleicht für 110.000 Euro kaufen. Und wenn Sie nach Mecklenburg-Vorpommern an die Küste gehen, finden Sie ein 70 Quadratmeter Haus mit 1.000 Quadratmeter Grundstück, ein altes natürlich, für 25.000 Euro. Das heißt, es kommt schon drauf an, wo Sie sind. Und zu teuer heißt immer verglichen mit, wenn ich das als Mietwohnung nutzen würde. Und da würde ich immer sagen, wenn das 25 Jahres netto Kaltmieten, also ich bezahle 1.000 Euro Miete im Monat kalt plus Nebenkosten, 12.000 im Jahr mal 25 wären 300.000 Euro. 300.000 Euro darf die Wohnung kosten. Wenn sie mehr kostet, ist viel zu teuer. Wenn sie weniger als 20 Jahresnetto-Kaltmieten kostet, also weniger als 240, super preiswert.
Wunderbar, da reden wir auch gleich nochmal ausführlicher drüber. Dann ist Michael Bäumer noch ins Studio gekommen hier in Berlin. Er ist Redakteur und Teamleiter bei Finanztest, also einer Finanzzeitschrift, die bei der Stiftung Warentest erscheint. An Sie die Frage, was sind denn Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Fehler bei der Finanzierung oder der häufigste Fehler bei der Finanzierung?
Na, da ist zum einen zu geringes Eigenkapital ein wichtiger Fehler und vor allem dann die Monatsrate oft so hoch, dass man sich das gar nicht leisten kann. Wenn die halt auf Dauer zu hoch ist, man da auch nicht runter kann, weil sonst die Tilgung viel zu gering ist, dann hat man natürlich irgendwann ein Problem.
Steigen wir mal direkt ein. Ich will also eine Immobilie kaufen und fange an zu suchen. Wo suche ich, Herr Tenhagen?
Da, wo ich hin will. Also da, wo ich, wenn ich selber nutzen will, dann habe ich zwei Wege. Ein Weg ist zur Arbeit und der andere Weg ist alles das, was mit Schule und mit meinem Sozialleben zu tun hat. Schule, einkaufen, womöglich Arzt, solche Dinge. Und das muss passen, damit die Wege dort möglichst kurz sind. weil wenn die Wege lang sind, brauche ich vielleicht noch ein zweites Auto als Familie. Zwei Autos heißt 800 Euro für die Autos alleine. Also solche Fragen. Und dann suche ich mir dort schöne Immobilien, die mir gefallen. Und dann bin ich an diesem Ort Tag und Nacht präsent eine Zeit lang. Also ich nehme mir den Monat Zeit und gucke morgens, mittags, abends, wie sieht's da aus, damit ich nicht übersehen habe, dass direkt im Nachbarhaus ein Schreiner morgens um 7 Uhr immer seine Säge anschmeißt oder solche Dinge können ja passieren. Oder dass es da abends unangenehm ist oder morgens unangenehm, dass man diese Sachen immer bei Tag und bei Nacht gesehen hat.
Frau Wagner, wie ist das mit, wenn man zur Kapitalanlage was sucht?
Na, grundsätzlich ist es natürlich ähnlich, weil die Sachen, die Herr Tenhagen gerade aufzählte, sind auch wichtig, wenn ich das vermieten möchte. Ne? Also wenn da ein Schreiner ständig sägt, dann könnte das sich auf die Miete auswirken. Es ist natürlich, wenn ich das nur als Kapitalanlage kaufen möchte, dann habe ich natürlich im Zweifel nicht die Muße, da einen Monat mich hinzustellen und das zu machen. Also das sollte man sicherlich auch machen, aber die Motivation ist oft geringer, weil wenn ich das nur für mich mache, dann weiß ich ja, okay, das lohnt sich. Aber klar, also das sollte man ganz dringend raten, dass man eigentlich dort auch den gleichen Weg geht.
Also das würde ich immer sagen. Wie viel Zeit Leute aufwenden, um ein Auto zu kaufen oder regelmäßig einen Fernseher oder Schuhe, ist egal. Also das ist die größte Investition im Leben. Und selbst wenn es eine Kapitalanlage ist, so viel Zeit muss sein. Wenn man die Zeit sich nicht nimmt, dann sollte man es besser bleiben lassen, weil dann ist die Chance für Fehler groß. Und mein Gegenüber, der das verkauft, der weiß das ja. Der merkt ja, ob ich mich vorbereitet habe. Und dann bezahle ich gleich mit einigen 10.000 Euro drauf.
Frau Feuersänger vom Verein Wohnen im Eigentum. Wo suche ich denn? Also sind es einfach die großen Immobilienportale? Da gebe ich Suchbegriff ein und lasse mich informieren, wenn neue Angebote auftauchen, die diesen Suchkriterien entsprechen. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten zu suchen?
Ja, sicherlich. Das sind schon die Portale. Aber da möchte ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn bevor Sie in diese Portale etwas eingeben, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, ob Sie ein Haus oder eine Eigentumswohnung suchen. Denn diese Unterscheidung ist eigentlich sehr wichtig, vielleicht aber den Suchenden gar nicht so präsent. Es macht einen Unterschied, ob Sie sich in eine Eigentümergemeinschaft einkaufen wollen. Dann sollten Sie sich nämlich vor Ihrer Suche noch damit beschäftigen, was das eigentlich bedeutet für Sie. Und ja, da kann ich nur an die Hörer appellieren, die jetzt Kaufwünsche haben, sich erstmal über diesen grundlegenden Unterschied zu informieren.
Okay, und dann geht man über die Portale.
Ja, dort müssen Sie dann auswählen, denn dort ist direkt die erste Frage, suchen Sie ein Haus oder suchen Sie eine Eigentumswohnung? Also wenn Sie sich vorher da nicht drüber klar geworden sind, können Sie die Portale eigentlich gar nicht bedienen.
Okay. Angenommen, ich habe jetzt über diese Portale was gefunden. Mir ist irgendwie eine Immobilie ins Auge gesprungen und ich komme so weit, dass ich sage, das möchte ich mir mal angucken. Wie gehe ich davor? Was muss ich wissen, wenn ich zu so einer Besichtigung gehe? Worauf muss ich da achten? Welche Dokumente kann ich verlangen? Herr Bäumer.
Ich würde, bevor ich so etwas mache, erst einmal den Kreditrahmen abstecken. Das heißt, vorher zur Bank gehen und mal grundsätzlich wissen, wie viel kann ich mir denn leisten.
Denn bevor ich mir das angucke.
Denn wenn ich jetzt eine schöne Gegend habe, wo ich wohnen will, muss ich ja wissen, kann ich dort auf 100 Quadratmetern wohnen oder nur auf 50 Quadratmetern. Das ist sicherlich der erste Schritt. Und wenn man dann weiß, dass man ein Objekt finanziert bekommt, dann kann man es sich anschauen. Und dann muss man gucken, dann hängt es natürlich davon ab, bei Eigentumswohnungen zum Beispiel, muss man sich eben die Protokolle der Eigentümerversammlung anschauen, damit man auch weiß, mit wem man da zusammen wohnt, wie hoch ist die Instandhaltungsrücklage, das sind solche Sachen. Beim Eigenheim ist es halt ein Unterschied, ob man neu baut oder ob man renovieren muss. Da muss man natürlich einen Architekten mithaben, der sich das Objekt anguckt und einem sagt, wie viel man denn da noch reinstecken muss.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ne? Kauft man einen Altbau, also ein bestehendes Haus, oder kauft man eine Wohnung oder ein Haus, das es vielleicht noch gar nicht gibt, sondern nur auf dem Papier? Oder, Herr Tenhagen?
Ja, wobei eigentlich die Leute, die man braucht, die gleichen sind. Also wenn ich das Haus angucken kann oder die Wohnung angucken kann, dann ist der Experte oder die Expertin, die ich im Schlepptau habe, die mal guckt, ob da baulich viel zu machen ist. Und auch der oder die mal guckt, wie das denn in den Protokollen der Eigentümerversammlung aussieht, ob da vielleicht irgendwie ein Rückstau ist, sodass ich im nächsten Jahr gleich eine große Investition damit tragen muss. Das ist der eine Punkt. Wenn ich was kaufe, was noch nicht existiert, habe ich das gleiche Problem. Aber ist denn diese Baufirma oder der Bauträger zuverlässig? Mit welchen Handwerkern sind die am Start? Ist die Planung, die da gemacht haben, ist die realistisch? Also wenn ich gesagt bekomme, ich kann im nächsten Juni einziehen und es wird der nächste Dezember, dann habe ich ja im Zweifel ein Problem. Und wenn das dann baulich auch nicht so geklappt hat, was ja auch schon mal vorgekommen ist, dann habe ich noch weitere Probleme. Also da brauche ich dann auch wieder vielleicht einen anderen Architekten oder jemand, der mir hilft, zu sagen, das ist eine realistische Planung, die haben das sonst auch gut gemacht und das passiert, also wenn ich da jetzt einziehe. Und die Frau Feuersänger hat es ja eben schon gesagt, wenn ich neu irgendwo einziehe, ist es schon interessant, mit wem ich da wohne. Weil diese Nachbarn, die werde ich ja nicht los. Also selbst in der Anonymität der Großstadt sind die alle da und die entscheiden womöglich darüber, was ich in meinem Haus so alles machen kann.
Ja, müssen wir mal kurz, Frau Feuersänger, vielleicht können wir das ja auch kurz machen, vom Verein Wohnen im Eigentum, so ein paar Stichworte mal durch besprechen und erklären.
Ja, sehr gerne.
Wenn ich also in ein bestehendes Haus einziehe, dann gibt es also eine Wohnungseigentümergemeinschaft, also die Gemeinschaft der Eigentümer dieses Hauses und der Wohnung und des Grundstücks. Und es gibt sowas wie eine Teilungserklärung, die ich mir wahrscheinlich dann auch mal ansehen sollte. Worauf muss ich denn achten, wenn ich diese Teilungserklärung mir mal anschaue?
Also Teilungserklärung haben Sie natürlich in jedem Fall bei einer Neubauwohnung ganz genauso wie bei einer bestehenden Wohnung. Die Teilungserklärung ist so ein bisschen das Kleingedruckte beim Eigentumswohnungskauf und entsprechend wird sie leider auch viel zu wenig gelesen. Es gibt aber Knackpunkte in diesen Erklärungen. Ein Fachmann, der sich da regelmäßig mit beschäftigt, der weiß, was auf Sie zukommt, wenn da bestimmte Dinge drinstehen. Also ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Problematisch ist es zum Beispiel, wenn eine Eigentümergemeinschaft zu viel Gemeinschaftseigentum hat, wenn da beispielsweise noch ein Schwimmbad mit dabei ist, eine Hausmeisterwohnung, Eigentum, was eben gemeinsam von allen genutzt wird. Das ist konfliktträchtig und dann muss man schon gucken, das ist definiert in der Teilungserklärung, dann muss man schon gucken, auf was man sich da einlässt.
Da steht aber auch drin, zum Beispiel, ob dieser große, tolle Garten, der hinter dem Haus liegt, von allen benutzt werden darf oder nur von denen, die im Erdgeschoss wohnen.
Zum Beispiel, genau. Es können Sondernutzungsrechte an dem Garten vereinbart sein, dann kann ich ihn nicht mitnutzen. All diese Dinge kann man aus der Teilungserklärung herauslesen. Aber das ist ein hochjuristisches Werk und so ist es auch formuliert. Und ohne den fachkundigen Rat, der das ein bisschen übersetzt für den Käufer, werden Sie wahrscheinlich viele Fallstricke nicht finden können. Deswegen ist es immer unser Appell, die Teilungserklärung selber zu studieren, sich Fachwissen dazu auch anzulesen. Da gibt es Ratgeber für, auch kostenfreie. Und danach ein solches Werk wie den Vertrag auch vom Juristen prüfen zu lassen und sich über die Fallstricke informieren zu lassen.
Frau Wagner von Haus und Grund, es wurde ja schon angesprochen, selbst wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, dann gehört diese Wohnung zwar mir, aber wenn es in einem Mehrfamilienhaus ist, hänge ich da noch mit anderen Leuten mit drin in dieser sogenannten Eigentümergemeinschaft. Mhm. Was muss ich denn über die vorher erfahren? Worauf sollte ich da achten?
Über die
Nachbarn und über die Eigentümer.
Naja, das ist ja eine grundsätzliche Frage, die man sich auch stellen muss, wenn man irgendwo mietet. Ne? Also wenn ich irgendwo einziehe, wie sieht die Immobilie aus? Wie ist die bewohnt? Also wenn ich da als Familie einziehe und ich habe um mich herum nur Rentner, kann das nett sein, weil die sehr kinderlieb sind. Das kann aber auch problematisch sein, weil die gerne ihre Ruhe haben ab 16 Uhr. Also das weiß ich natürlich nicht vorher und ich kann es auch immer nicht pauschal sagen. Aber ich kann mich natürlich darüber informieren, wie die Wohnung ungefähr besetzt sind. Und
einfach mal klingeln, Hallo sagen.
Im Zweifel erstmal den Verkäufer fragen, das ist das Allereinfachste. Der sollte auch Auskunft geben. Also wir sagen auch immer, wenn da keine Auskunft gegeben wird, dann sollte man auch schon mal hellhörig werden. Aber natürlich schadet das auch nicht, sich das einfach mal anzuschauen. Also wenn man einen Garten sieht, der schon mit Spielgeräten ausgestattet ist oder wo die Leute auch wirklich, man dort auch Leute im Garten sieht, warum nicht einfach mal ansprechen und gucken, wie die Stimmung ist. Also ganz oft kann man das eigentlich ganz gut auffangen.
Frau Feuersänger, Sie haben im Eingangsstatement gesagt, Sie würden darauf aufpassen, dass das nicht quasi zu 4/5 einer GmbH gehört und Sie die einzelne Privatperson sind in dieser Wohnungseigentümergemeinschaft. Warum ist das ein Punkt?
Nun ja, vieles über das Gemeinschaftseigentum wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Oder es gibt auch andere Mehrheitsverhältnisse, aber selbst wenn es um einfache Mehrheiten geht, wenn die GmbH die Mehrheit hat, dann habe ich als einzelne Eigentümerin überhaupt keine Chance mehr, beim Gemeinschaftseigentum mitzureden.
Dann wird saniert oder die Fassade saniert oder irgendwas ausgebaut.
Also ich habe nichts mitzureden. Also es ist jetzt etwas kompliziert, weil es da um verschiedene Mehrheitsverhältnisse geht. Aber grundsätzlich ist es so, wenn schon eine Partei im Haus die einfache Mehrheit hat, dann haben die anderen anderen kaum noch Mitspracherechte. Alles, was Instandhaltung betrifft, kann ja dann diese eine Partei ganz alleine entscheiden. Und das möchte ich eigentlich nicht. Also wenn ich Eigentum erwerbe, denke ich ja, dass ich da große Mitspracherechte habe. Aber das, wenn ich das noch anfügen darf, ist eben auch ein großes Missverständnis, wenn man sich eine Eigentumswohnung kauft. Man kauft sich einen Anteil an einem Haus und darf die Wohnung, die einem selber gehört, das Sondereigentum dann eben auch für sich alleine nutzen. Aber man hat eben sehr viel Verantwortung für das Gemeinschaftseigentum.
Herr Tennhagen hatte sich gemeldet.
Ja, das ist mit der Instandhaltung ist genauso eine Frage. Also wenn Sie in so ein Haus einziehen und da sind besagte Rentner, die möglicherweise das Haus total gut in Schuss gehabt haben, haben sie Glück gehabt. Wenn die alle eigentlich auf dem Absprung sind und ihre Anteile verkaufen wollen und seit 20 Jahren nichts an der Heizung gemacht haben, dann haben sie Pech gehabt. Und wenn das dann, wenn da Mehrheiten sind, die verhindern, dass da was dran gemacht wird, dann stehen sie wirklich einigermaßen im Regen und plötzlich und unerwartet kommt dann die Entscheidung doch. Und dann wollen die Leute zum Beispiel die Solaranlage auf dem Dach nicht haben, aus welchen Gründen auch immer. Oder sie wollen eine ganz preiswerte Heizungssanierung, die ihnen mittel- und langfristig nicht hilft. Und sie wollen das gerade im nächsten Jahr, wo sie gerade ihre Finanzierung über die Runden gebracht haben. Und Michael Bommer hat es eben gesagt, wenn man dann knapp kalkuliert hat und plötzlich soll man nochmal 10.000 Euro drauflegen, dann wird das eben enge.
Also diese ganzen Sachen finden sich ja, oder sagen wir andersrum formuliert, so eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die findet sich regelmäßig zusammen, die müssen Dinge abstimmen, unter Umständen mit einer Hausverwaltung, da entstehen Protokolle. Was wurde beschlossen? Wurde es eine Sonderumlage beschlossen, also mit der bestimmte Dinge finanziert werden sollen? Oder wurde das alles über das Hausgeld abgedeckt, was regelmäßig gezahlt werden muss? Ist demnächst vielleicht eine Fassadensanierung geplant? Frau Wagner vom Haus und Grund, wie erhalte ich denn Einblick in diese Protokolle der Wohnungseigentümergemeinschaft?
Ich würde ganz kurz einmal noch zurückspringen, weil ich das wirklich so ganz essentiell finde, was Frau Feuersänger eben gesagt hat, dass das so ganz wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass man eben nicht nur die eigene Wohnung kauft und dass eben gerade so Dinge wie das Dach, ja, also dass das Gemeinschaftseigentum ist. Und wir haben ja diese Townhouses und das liegt mir wirklich auch am Herzen. Die werden häufig auch als Wohnungseigentümergemeinschaft, also als Wohnungseigentum verkauft, dass dann eben auch die Dächer der anderen Häuser oder von zweiten Häusern, die zur WEG gehören, das ist alles Gemeinschaftseigentum und dafür stehe ich eben als Eigentümer eines Miteinteils dieses gesamten Eigentums mit ein und dessen muss man sich wirklich bewusst werden und dann kommen wir auch zu den Protokollen und auch zu den Beschlüssen, dass ich da unbedingt mal Einsicht nehmen muss, alleine oder auch mit einem fachkundigen Unterstützer. Der Eigentümer oder der Verkäufer kann sie natürlich einsehen und der kann mich quasi auch bestimmen, dass ich das einsehen darf. Also das mache ich im Zweifel nicht bei der ersten Besichtigung. Aber sobald es konkret wird, ist das essentiell, dass ich da reinschaue. Aus den Protokollen sehe ich als allererstes natürlich, wie läuft es in der Eigentümergemeinschaft. Ich sehe auch, ob da Streitigkeiten herrschen. Da kriegt man ein bisschen Gefühl für. Und ich sehe vor allem Beschlüsse. Und das ist das, was Herr Tennhagen sagte. Es kann sein, dass in der letzten Eigentümerversammlung beschlossen wurde, dass wir die Fassade sanieren oder eben das Dach. Und wenn das nicht komplett vom Hausgeld getragen werden kann, und das ist bei so großen Sachen in der Regel so, werden Sonderumlagen beschlossen und die muss ich dann mittragen und das muss ich wissen. Das ist per se ja nichts Schlimmes, das ist ja eigentlich auch gut, wenn das Haus instand gehalten wird, aber das muss ich mit einkalkulieren, damit, wenn die Finanzierung eben schon knapp ist, ich das dann auch tragen kann.
Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk. Am Mikrofon Philipp Banse immer noch und das Thema immer noch Immobilienkauf ohne Reue. Wir haben vor den Nachrichten versucht, ein bisschen zu erörtern, wie man einer Immobilie auf den Zahn fühlen kann, wie man rausfindet, in was im Zustand das ist, was für Nachbarn das sind, mit wem man da eigentlich zusammen eine Immobilie besitzt. Und während der Nachrichten haben wir hier noch diskutiert eine Frage, nämlich die Frage, Frau Wagner von Haus und Grund, wie weit soll eigentlich eine Immobilie weg sein, die ich kaufe?
Naja, optimalerweise, und das schließt ja an die erste Aussage von Herrn Tennhagen an, ist sie nah dran, damit ich halt schauen kann, wie ist sie gelegen, wie ist die Umgebung, passt das überhaupt, ist es das, was ich möchte? Das lässt sich nicht immer verwirklichen. Also manchmal ist das so, man muss eine Immobilie vielleicht auch weiter wegkaufen. Dann sollte man versuchen, diese Voraussetzung irgendwie anderweitig zu erfüllen und sich, sei es, dass man vielleicht Verwandte vor Ort hat, die man fragt, die sich wirklich die Gegend auch nochmal anschauen und ganz dringend die Wohnung anschauen. Also wovon wir auch immer abraten, ist eine Wohnung ungesehen zu kaufen, weil da sind viele Fallstricke, die man dann nicht sieht. Und wenn man niemanden vor Ort hat, wäre auch ein Makler ein Ansprechpartner, den man sich da, der dann auch vor Ort ist, auch vielleicht in dem Stadtteil, der das alles kennt und dem man dann auch die wichtigen Fragen stellen kann.
Also das ist sehr wichtig, wahrscheinlich da irgendwie eine Art von Zugriff dauerhaft auch drauf zu haben. Dann war noch die Frage, Herr Tenhagen, von finanztipp.de, einem Verbraucherinformationsportal, gemeinnützig. Wie erkenne ich denn eigentlich bauliche Mängel? Denn das ist ja die Horrorvorstellung, dass man eine Wohnung kauft oder ein Haus kauft und dann einen Monat später feststellt, das Dach ist verschimmelt und muss saniert werden.
Ja, also bevor ich kaufe, nehme ich den Experten, die Expertin mit. Da habe ich einen Bauhandwerker, vielleicht auch einen Architekten, der wirklich mit durchgeht und sagt, oh, hier könnte etwas drohen, da wollen wir Informationen dazu haben. Hier kann man es sogar sehen. Oder diese Art von Erker, die hat in 90% aller Fälle nach 10 Jahren das Problem, dass da irgendwo Wasser eindringt. Lass es bleiben oder du musst deine Absicherung dafür haben. Das wissen ja Fachleute, das weiß ich normalerweise selber nicht.
Okay, wir haben den ersten Anrufer in der Leitung. Das ist Herr Siedig aus Mannheim. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Ihre erste Frage bitte.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Aufnahme in das Gespräch.
Klar.
Ich wollte nur kurz fragen, können Sie mich gut verstehen?
Ja, alles gut. Sie können Ihre Frage loswerden.
Ich habe hinten dran nämlich Bohrgeräusche, passend zum Thema. Es war nicht konkret eine Frage, sondern ich würde gerne einen Punkt in die Diskussion reinwerfen. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, also kurz zu mir. Ich bin jetzt selbst 27 Jahre jung, habe mir jetzt vor kurzem meine erste Eigentumswohnung gekauft, natürlich zum Großteil finanziert. Also in dem Alter geht das ja nicht anders normalerweise. Bin selbst studierter Volkswirt und habe mich dementsprechend auch im Bereich Finanzierung vorher sehr ausführlich mit beschäftigt. Und mir ist ein Verhalten aufgefallen einer speziellen Bank. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber ich sag mal, das ist die größte genossenschaftliche Bank Deutschlands. Und die hat an 3 unabhängigen Orten, das habe ich jetzt in 3 Finanzierungen gesehen, sehr, sehr, soll ich sagen, fragwürdige Methoden angewandt, um den Profit zu maximieren. Also konkret geht es darum, dass die Bank versucht hat, statt Kreditverträgen 100%ige Bausparverträge den Kunden zu verkaufen. Also heißt konkret, man hat nach einem Kredit gefragt, sagen wir mal jetzt in der Höhe von 300.000 Euro von mir aus. Und die Bank hat dann behauptet, ja, man sollte doch einen Bausparvertrag abschließen, weil jetzt die Zinsen niedrig sind und man dann eben in 10 Jahren sich durch den Bausparvertrag einen höheren Zins garantieren lassen kann. Was ja grundsätzlich erstmal nicht falsch ist, womit die Bank ja recht hat. Nur was ich jetzt festgestellt habe, sowohl bei mir als auch bei 2 Freunden von mir, bei allen dreien hat sie erstmal versucht, den kompletten Betrag als Bausparvertrag sozusagen anzubieten.
Okay, das notieren wir. Was sind die anderen beiden Punkte?
Nee, das waren die 3 Banken, von denen ich so
Ah, okay, alles klar, gut. Genau. Also das ist sozusagen Ihre Anmerkung, dass da eine Bank versucht, quasi den kompletten Kredit zu 100% über einen Bausparvertrag abzuwickeln.
Genau, mit natürlich der Frechheit, dass man die ersten 10 Jahre brav Zinsen zahlt, weil der Kredit trotzdem losläuft.
Also alles klar.
Das heißt sozusagen, Kredit läuft los, nebendran zahlt man die komplette Summe in den Bausparvertrag ein und nach 10 Jahren fängt man erst mit der Tilgung an. Und da kann es um sehr viel Geld gehen.
Also alles klar. Herr Siedig, 40.000 Euro sein. Ganz herzlichen Dank für diesen Einwurf aus eigener Erfahrung. Ich leite die Frage mal weiter an Michael Bäumer von Finanztest.
Ja, bei dem Modell, was Herr Siedig eben beschrieben hat, ist ein Bauspar-Kombi-Vertrag. Das sieht so aus, dass man in ein Darlehen bekommt direkt, das man aber nicht tilgt. Statt der Tilgung zahlt man in einen Bausparvertrag ein und wenn der zuteilungsreif ist, dann löst man das Darlehen ab und zahlt dann seinen Bausparvertrag ab. Das kann ein gutes Modell sein. Entscheidend ist, da muss der Gesamteffektivzins angegeben werden. Und dann kann man das vergleichen mit einem Darlehen, das eine gleich lange Laufzeit hat. Und wenn der Effektivzins dieses Bauspar-Kombi-Vertrages geringer ist, dann kann man das machen. Und wenn er höher ist als beim normalen Darlehen, dann sollte man das normale Darlehen nehmen.
Also der Effektivzins ist das genau. Entscheidende Vergleichskriterium.
Genau, das Problem bei diesen Bauspar-Kombi-Verträgen ist, Sie haben ja einmal den Zins für das Darlehen vorab, dann haben Sie den Zins für das Bauspardarlehen, was Sie später dann bekommen. Und Sie haben den geringen Zins in der Ansparphase und daraus kann man aber einen Gesamteffektivzins errechnen. Den können Sie als Laie überhaupt nicht sehen. Das kann als Laie super aussehen von den Zahlen her. Und das ist ein grottenschlechter Vertrag. Aber eben, das war vor ein paar Jahren eingeführt worden, dass dieser Effektivzins genannt werden muss. Und dann kann man das vergleichen mit einem Annuitätendarlehen mit gleich langer Laufzeit. Und unserer Erfahrung nach ist es so, dass ein guter Bausparkombi-Vertrag genauso gut oder manchmal auch besser ist. Das hängt dann immer von den Instituten ab und von dem gegebenen Fall. Und er ist aber in vielen Fällen auch schlechter. Muss man eben genau hingucken.
Herr Tenhagen, Sie wegen mit dem Kopf.
Genau hingucken, weil vorneweg 300.000 Euro Provision bei den 300.000 für den Bausparer, die bei der Bank landen. Und dann ist es halt eine Zins wette ja auch so ein bisschen, ob das vernünftig ist. Wenn ich eine normale Finanzierung mache, finanziere ich die ersten 10 oder 15 Jahre so und dann ändert sich der Zins nochmal. Bei der Bausparkasse, die sagt halt dann, hinterher ist der Zins niedrig und das kaufst du hiermit ein. Und wenn der Zins steigt, könnte das andere ja eine teurere Variante sein. Aber wichtig ist, dass man am Anfang eben nicht tilgt und da eben auch, also da vertun sich Leute tatsächlich mit ihrer Finanzierung, weil diese Kombikredite eigentlich vom Tilgungsansatz her eine sehr, sehr, sehr hohe Tilgung vorsehen. Deswegen wundert mich das immer, also wenn das so bei so jungen Leuten angeboten wird, die noch nicht so viel Geld haben. Also eigentlich muss man da eine sehr hohe Tilgung als Vergleich heranziehen bei einer normalen Annuitätenfinanzierung, damit das passt zueinander. Und meistens können die Leute das nicht, die das angeboten bekommen.
Vielleicht nochmal als Ergänzung. Bausparkombi-Verträge haben ja eine sehr lange Laufzeit. Das heißt, man hat über 25 Jahre sein Objekt komplett durchfinanziert. Das heißt, es ist eben dann für Leute, die eben Sicherheit haben wollen über die lange Laufzeit und wissen wollen, sie haben das komplett durchfinanziert, dann ist das okay. Aber eben wenn man nach 15 Jahren normalerweise, wenn man jetzt so ein normales Annuitätendarlehen hat, nach 15 Jahren würde man eine Anschlussfinanzierung machen, dann ist es eben die Frage, wie der Zins dann ist. Da kann man besser fahren oder schlechter fahren. Jemand, den das nicht interessieren will, der ist damit dann halt, für den ist das eine Variante.
Und nur nochmal, um das verständlich klar zu machen, bei so einem Kombivertrag kriege ich einen Kredit in der Höhe der Kaufsumme, den tilge ich aber nicht, sondern ich nehme stattdessen einen Bausparvertrag auf, zahle dort ein.
In den ich einzahle, statt dass ich tilge.
Dass ich tilge, und dieser Bausparvertrag, diese Summe, über die ich da anspare, die wird irgendwann auszahlungsfähig.
Genau.
Und damit löse ich dann diesen Annuitätendarlehen ab.
Genau,
und dann
zahle ich den Bausparkasse-Darlehen ab.
Und dann zahle ich das Bausparkasse-Darlehen zu einem vorher definierten Zinssatz und Tilgungssatz ab. Genau. Okay, also Finanzierung ist natürlich ganz erheblich. Herr Bäumer vom Finanzhess hat es im Eingang auch schon gesagt, schon bevor ich mich eigentlich auf die Suche mache, sollte ich mal mit meiner Hausbank reden, um mal zu eruieren, über welche Finanzen verfüge ich denn hier, was ist denn so realistisch. Herr Bäumer, jetzt habe ich vielleicht eine Immobilie, die mir gefällt, die ich interessant finde, die ungefähr in diesen Rahmen passt. Wie mache ich mich auf der Suche nach einer geeigneten Finanzierung?
Ja, Sie gehen dann zum einen zu Ihrer Hausbank, um sich dort ein Angebot einzuholen. Dann gehen Sie noch zu zwei Kreditvermittlern und lassen sich dort ein Angebot geben. Müssen darauf achten, dass Sie ordentliche Unterlagen bekommen. Das heißt, Sie bekommen normalerweise dann genau die Tilgungsraten genannt, die Höhe der Tilgung, die Vertragsdetails, also ob Sie Sondertilgungen machen können oder den Tilgungssatz wechseln können. Und Sie bekommen auch einen Plan mit über die Tilgungen der nächsten Jahre. Sie bekommen auch noch Infos über den Vertrag selbst. Zum Beispiel muss in diesen Informationsblättern auch die Provision ausgewiesen werden, die der Vermittler oder die Bank dafür bekommt. Und dann haben Sie diese drei Angebote liegen und dann können Sie vergleichen anhand des Effektivzinses, wie das aussieht, wenn die gleich lange Laufzeiten haben. Schwieriger ist es, wenn in dem einen Vertrag werden Ihnen 10 Jahre Zinsbindung angeboten, in dem anderen vielleicht 20. Das sind natürlich dann andere Zinssätze. Da ist es dann ein bisschen schwerer zu vergleichen, was dann besser lohnt. Da muss man ja auch ein bisschen mit der eigenen Risikoneigung gucken, wie riskant ist es für mich nach 10 Jahren.
Frau Feuersänger vom Verein Wohnen im Eigentum, da habe ich mal eine Frage. Wie finde ich denn, wenn ich mich da jetzt ransetze, wie finde ich denn so den richtigen Mix an monatlicher Belastung, die ich aushalten kann, an einer Tilgungsrate? Also man zahlt ja mit jeder Rate, die man zahlt, vor allen Dingen erstmal Zinsen, und diesen Kredit tilgt man dann so eben über diese Tilgungsrate. Je höher die Tilgungsrate ist, desto schneller ist der Kredit dann abbezahlt. Wie finde ich denn da den richtigen Mix?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Grundsätzlich sagen wir immer, man darf mit der Belastung auf keinen Fall an die persönliche Grenze herangehen. Also Sie müssen sich zum Beispiel klar machen, dass das Hausgeld, was Sie bei einer Eigentumswohnung zahlen, ist höher als die Nebenkosten, die Sie vielleicht von Ihrer Mietwohnung gewohnt sind, weil Sie eben bei der Wohnung auch noch einen Anteil für die Instandhaltungsrücklage zahlen müssen. Wir hatten vorhin schon gesprochen über eventuelle Sonderumlagen, die auf Sie zukommen. Wenn Sie mit der Finanzierung schon an den Rand der Belastbarkeit gehen, dann haben Sie vielleicht keine Möglichkeit, wenn die Eigentümergemeinschaft eine Reparatur beschließt, für die eine Sonderumlage erhoben werden muss, diese dann zu zahlen. Also sollten Sie aufpassen, dafür Luft zu lassen für solche Geschichten. Den persönlichen Mix, den müssen sie sich zusammenrechnen lassen. Und ja, da kann man einfach nur sagen, bedenken Sie, als private Käuferin, als privater Käufer befinden Sie sich allein unter Profis. Die Bank, Makler, Bauträger, alle haben Sie eigene Interessen und sorgen Sie dafür, dass Sie denen nicht alleine gegenüberstehen, sondern dass Sie eben sich vorher von Experten in alle Richtungen beraten lassen. Verbraucherschutzverbände wie Wohnen im Eigentum vermitteln Ihnen das auch und unterstützen Sie dabei.
Hermann-Josef Tenhag noch von Finanz.de.
Ja, also eigentlich hat der Michael Bäumer eben gesagt, diese drei Angebote einholen. Das ist genau der Weg und die kann man auch standardisieren. Also man kann denen auch sagen, ich will von dir ein 20-Jahres-Angebot haben, damit man sie vergleichen kann. Das ist auch wirklich wichtig, damit man sie vergleichen kann, weil sonst geht's nicht. Aber dann gibt's noch einen Trick, wenn man seine Hausbank liebt, dann fragt man erst bei den Vermittlern an, was die für Konditionen anbieten und geht zu seiner Hausbank und sagt, ihr kennt mich seit 20 Jahren, das ist das Angebot, was ich habe, das könnt ihr doch auch. Dann kann man womöglich bei seiner Hausbank auch ein ordentliches Angebot in jedem Fall bekommen. Sonst ist es vorgekommen, dass die Hausbank erstmal nicht so ein ganz tolles Angebot macht und dann geht man zu dem Vermittler und der sagt dann irgendwie, ich kann 3/10 billiger, das heißt, das kostet dann 10.000 Euro weniger. Und dann ist immer die Entscheidung, gehst du nochmal zu deiner Hausbank zurück, die versucht haben, dich zu veralbern und mit welchem Gefühl versuchst du dann bei denen einen Vertrag zu machen oder sagst du dann, ey, wenn ihr versucht, mich zu veralbern, dann bleibe ich jetzt bei dem Portal und nimm die Bank, die da empfohlen worden ist. Das ist ganz wichtig und wirklich standardisieren kann man selber und am besten ist tatsächlich, wenn man diese Gespräche geführt hat und sich dann entscheidet, auf welcher Ebene man standardisiert, weil die kommen ja mit unterschiedlichen Modellen. Man muss sich dann für ein Modell entscheiden und dann standardisieren, damit man wirklich vergleichen kann.
Wir haben einen zweiten Hörer in der Leitung, das ist Herr Scholz aus Dresden. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Sie haben eine Frage, eine Anmerkung zum Bau Kindergeld.
Ja, genau. Sie haben die Frage noch nicht vorliegen von Ihrer Kollegin.
Nein, die müssten Sie jetzt formulieren.
Ach so. Also, ist das kein Problem. Ich habe mich länger mit Ihrer Kollegin unterhalten. Und
ja gut, okay. Aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, das nochmal hier auch unseren Hörern vorzutragen.
Und zwar geht das auch. Also, es geht um eine Familie, die haben 4 Kinder. Und können die ein Haus kaufen, was 4 Wohnungen hat? Und davon eine Wohnung beziehen und die anderen 3 Wohnungen vermieten, bekommen die dann auch das Baukindergeld?
Das ist eine kurze, prägnante Frage.
Ja, das haben wir herausgearbeitet.
Ja, hervorragend, das finde ich ganz hervorragend. Also haben die Kollegen gute Arbeit geleistet. Herr Scholz, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Also, Familie, 4 Kinder, will ein Haus kaufen mit 4 Wohnungen, eine davon selber bewohnen, bekommt die Baukindergeld. Herr Bäumer von Finanztipp.
Also ich weiß nur, dass der Passus, den will man sagen, heißt, es darf teilweise vermietet sein. Wenn da jetzt eine Wohnung einem gehört oder das Haus gehört einem, eine Wohnung bewohnt man selber, 3 nicht, weiß ich nicht.
Also wäre ich ein bisschen skeptisch. Wir haben ja zwei Juristinnen, glaube ich, sogar in der Leitung. Vielleicht können die da was zu sagen. Ich hätte jetzt gesagt, Teilungserklärung ist doch die Frage. Wenn dieses Haus keine Teilungserklärung hat, wenn das sozusagen eine Immobilie ist, dann würde ich das auf diese Art und Weise versuchen. Aber sicher würde ich nicht sein. Und ich würde immer einfach bei der KfW anfragen, weil die müssen das ja am Ende sozusagen zahlen. Und dann sollen die mir bitte sagen, ob das geht oder nicht. Und dann habe ich auch von demjenigen, der das Geld bezahlen soll, also die das abwickeln, eine autoritative Auskunft, dass das Geld fließt oder eben nicht fließt.
Also KfW ist diese staatliche Bank, über die viele Förderungen laufen. Da kann man anrufen, die zahlen auch das Baukindergeld. Das, glaube ich, ist der beste Weg, da mal anzuklopfen. Die haben freundliche Informationen bereit. Hier kommt per Twitter die Frage, also an DLF Marktplatz, wie kann ich als junger Mensch eigentlich an das nötige Eigenkapital kommen, um eine Immobilie zu kaufen? Gibt es da Tricks? Also wie viel braucht man? Ist mal so gefragt.
Also schön ist, wenn man 20-25% hat, weil einen Teil davon wird man schon für die Nebenkosten brauchen. Also mindestens eine Grunderwerbsteuer, 6%, irgendwie sowas in der Größenordnung, dann hat man einen Notar. Und wenn man es über einen Makler kauft, dann kostet der auch nochmal 6-7%, also mal 15% schon mal schnell weg. So, und dann gibt es im Grunde, wenn man kein Eigenkapital hat, nur die Eigenkapitalbank Mama, Papa, Oma, Opa. Also irgendjemand, der sagt, den Teil stelle ich schon mal bereit, um dann damit losziehen zu können. Das ist jedenfalls besser. Alles andere ist hochspekulativ. Wenn man natürlich sagt, ich habe jetzt einen Job gefunden, ich verdiene jetzt schon gut und der ist bombensicher, dann wird einem eine Bank möglicherweise auch eine Finanzierung machen ohne viel Eigenkapital. Aber da muss eben bei einem selber die Finanzierung auch, also die große Finanzierung eben sicher da sein können. Teurer ist das auch, aber das mit dem teurer ist nicht ganz so schlimm, weil die Zinsen halt im Augenblick so niedrig sind.
Wie ist das mit der Laufzeit, Frau Feuersänger? Was soll man da anstreben? Also Laufzeit bedeutet, den Kredit, der steht für, sagen wir mal, 20 Jahre, so lange tilge ich den. Manche Kredite sind danach dann endgültig getilgt und abgezahlt, die meisten wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, man hat am Ende eine Restsumme, die man anderweitig dann ablösen muss. Was sind bei den Laufzeiten Größenordnungen?
Nun ja, ich meine, wir befinden uns momentan in absoluten Niedrigzinsphase. Also denke ich mal, wenn Sie momentan eine lange Laufzeit abschließen können, ist es umso besser. Aber wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken und wissen nicht, wie sich das noch entwickelt. Es muss so kalkuliert sein, dass ich mit meinem Leben noch zurechtkomme, sprich, dass mir genug freie Mittel bleiben.
Also gibt es da eine Größenordnung, Herr Bäumer, die Sie empfehlen von Finanztest?
Sie meinen jetzt für die Laufzeit? Ja, es ist ein bisschen eine Frage. Je länger die Laufzeit, desto höher wird der Zins auch. Und wer sich eine hohe Tilgung leisten kann, der kann sich auch erlauben, eine kürzere Laufzeit zu nehmen. Damit meine ich jetzt nicht 5 Jahre, sondern 10 Jahre sind am meisten schon sinnvoller im Moment als kürzere Laufzeit, um dann viel zu tilgen. Denn dann muss der Anschlusszins schon, dann darf der schon deutlich steigen und es hat sich trotzdem noch für mich gelohnt. Das kann man auch ausrechnen, wie hoch darf der Anschlusszins dann sein, wenn ich jetzt zwischen 10 und 15 oder 20 Jahren wählen will. Und also je höher die Tilgung, desto leichter kann man eine kürzere Laufzeit nehmen, weil man dann ja schon viel Summe
abbezahlt hat und genau. Am Ende, was dann noch überbleibt, das relativ leicht, gering ist.
Dann kann man einen Zinsanstieg leicht verschmerzen, denn man kann immer noch viel tilgen.
Wir haben vorher bei den Finanzierungen noch andere Stichworte eingeworfen. Das eine ist der Tilgungssatz, den haben Sie jetzt auch nochmal angesprochen. Den kann man ja auch unter Umständen verändern anpassen.
Das ist richtig. Es gibt teilweise Kredite auch ohne Zinsaufschlag, wo man wählen kann. Da kann man den Tilgungssatz zwischen 1-10%, zum Beispiel zweimal während der Laufzeit wechseln. Das ist ganz praktisch, wenn dann zum Beispiel 2 Verdiener sind, man bekommt noch ein Kind, dann einer setzt aus oder beide fahren ein bisschen runter bei der Arbeit, dann kann man entsprechend die Belastung verringern, fährt die nachher wieder hoch und kann solche Spitzen damit dann ein bisschen dämpfen. Oder man hat halt einen besseren Job, verdient mehr Geld, dann kann man den Tilgungssatz auch hochfahren. Auch Sondertilgungen gibt es häufig noch, dass die möglich sind. Und dann kann man entsprechend früher am Ziel sein.
Herr Tenhagen von finanztipp.de, wie wichtig sind diese Sondertilgungen?
Ja, die sind total wichtig. Also 5% ist aber heute Standard. Also 5% Sondertilgen können.
5% von
was? Von meinem Kredit. Mhm. Also ich habe jetzt einen Kredit von 200.000. Euro aufgenommen, dann kann ich, wenn ich 5% tilgen kann, kann ich 10.000 Euro pro Jahr irgendwann zum Jahresende sozusagen tilgen, wenn das Jahr besonders gut gelaufen ist oder wenn ich einen neuen Job habe und mehr Geld verdiene. Da kommt man schon ein ganzes Ende mit. Wenn man mehr als 5% will, muss man häufig ein bisschen mehr Zins zahlen und da muss man sich überlegen, ob man dieses mehr tatsächlich wird haben können. Also es gibt ja Selbstständige, die sehr gute und sehr schlechte Jahre haben und die dann auch mal 20.000 übrig hätten. Für die ist das vielleicht eine attraktive Variante, aber wenn ich das eigentlich nicht absehen kann, dass ich mehr habe, dann komme ich mit den 5% ganz gut rum. Aber die sollte man auch nutzen und wenn man sie nutzt, dann nutzt man die natürlich zum Jahresbeginn, wenn es geht, sozusagen, dann kann man nämlich fürs nächste Jahr schon mal den nicht mehr so hohen, aber immerhin den Zins da noch sparen.
Thomas Meinert, mein Kollege, sitzt im Kölner Studio und hat ein paar E-Mails gelesen.
Ja, und die größte Kritik an der bisherigen Sendung, muss man das jetzt mal so sagen, oder den Inhalten, kommt zum Thema Bausparkassen. Mhm. Da hatten wir E-Mails und auch gleich noch 2 Anrufer obendrauf, die gesagt haben, genau meine Erfahrung, ich wurde selbst bei einer großen Sparkasse abgewimmelt und erstmal auf die Bausparkasse verschoben, vertröstet. Und ein Hörer aus Berlin berichtet das auch. Also woran liegt das? Wollen die Sparkassen die Kredite nicht mehr selber vergeben? Ist denen das zu viel Arbeit?
Und, Frage in die Runde.
Ja, und die zweite Kritik, die sich daran direkt anhängt, ist, die Provisionen, die die Sparkasse ja offenlegen müssen, die werden oft nicht offengelegt, auf Nachfrage auch nicht. Also wie geht man da als Verbraucher vor, um da wirklich seine Rechte durchzusetzen? Auch zweiter Punkt.
Okay, das sind also die beiden Fragen. Das eine ist, warum drängen die Banken diese in die Bausparverträge? Wollen die selber nicht mehr machen? Frage in die Runde.
Na, bei den Sparkassen ist es so, dass sie ja eng mit den Landesbausparkassen zusammenarbeiten und bei den Bausparverträgen kennen sich dann die Landesbausparkassen tatsächlich besser aus als die Mitarbeiter der Sparkassen selber. Das eine Thema mit den Provisionen ist es so, dass mit den Produktinformationsblättern, die jetzt Pflicht sind, dass dort die Provision ausgewiesen ist. Also ich sehe, wie viel 1.000 Euro mein Berater oder Beraterin dafür bekommt. Und das andere ist mit den Bausparkassen. Es ist halt so, Bausparverträge werden gerne verkauft, wenn man einfach so in die Bank geht und sagt, ja, ich möchte irgendwie mal sparen und ich weiß nicht, so als junger Mensch, dann sagt man immer Bausparvertrag für später. Und das wird gern verkauft, weil die Provision eben am Anfang dann kassiert wird. Egal, ob ich dann in den Bausparvertrag nachher einzahle oder nicht, das kann dem Berater egal sein, der hat sein Geld verdient. Und dadurch gibt es viele Bausparverträge, die nutzlos abgeschlossen worden sind und die haben dann der Bank oder der Sparkasse genutzt, aber dem Verbraucher nicht. Und das ist natürlich ärgerlich. Also den Bausparvertrag nur abschließen, wenn man weiß, man will ihn noch nutzen.
Okay, das kann man vielleicht so mitnehmen. Und mit den Provisionen ist es ja so, also Sie sagen, es gibt diese Informationsblätter, diese Pflichten, aber offensichtlich gibt es Hörer, Hörerinnen, die es entweder nicht vorgelegt bekommen oder trotzdem nicht erfahren. Was also, kann man machen?
Ja, darauf bestehen, dass man diese Informationen bekommt. Und Michael Bäumer hat es eben schon mal am Anfang gesagt, das ist ein relativ kompliziertes Produkt, wenn man so eine Sofortfinanzierung macht. Viele Leute verstehen die auch nicht. Das ist immer mein Verdacht, wenn sowas Leuten verkauft wird, die selber nicht so viel Kenntnis haben. Die können das eigentlich kaum durchsteigen. Und dann ist natürlich das Risiko, dass man am Ende eine Finanzierung macht, die zu teuer ist, höher. Wenn man jetzt extrem smart ist und sich gut auskennt und das rechnen kann, dann kann das eine Möglichkeit sein. Aber die Voraussetzung ist eigentlich eher höher und es wird so suggeriert, als ob es einfacher wäre, weil man ja sozusagen nur einmal eine Rate zahlt und die nächsten 25 Jahre.
Ja. Thomas Meiner, noch eine kurze Frage.
Kurze Nachfrage. Bausparkassen werben ja immer mit einer staatlichen Prämie. Was ist das und für wen lohnt sich die?
Herr Bäumer von Finanztest.
Na, die lohnt sich vor allem für Geringverdiener. Also die Wohnungsbauprämie für Geringverdiener. Das andere sind vermögenswirksame Leistungen. Die kann man über den Arbeitgeber bekommen und die können auch in einen Bausparvertrag fließen.
Wunderbar. Wir reden jetzt noch ein Weilchen über die Finanzierung. Hier wurde jetzt diskutiert nochmal über die zwei Fragen. Die erste war, wie hoch ist sollte eigentlich die Tilgung sein, also die Rate, die man monatlich zahlt, die besteht ja aus Zinsen, die man zahlt und der Tilgung, die man zahlt, mit der sich also die Summe verringert, die man der Bank schuldet. Herr Tenhagen von Finanztipp, was sollte denn so eine Tilgung sein, wie hoch?
Also mindestens 3%. Früher hat man immer gesagt, man braucht 6% von dem Gebäude für sozusagen zum Abbezahlen. Da hatte man 5% Zinsen, hat nur 1% getilgt. Wenn man jetzt 6% zahlt und man kriegt es vielleicht sogar für 1%, manche Leute kriegen das ja, dann könnte man 5% tilgen. Und das macht sich echt bemerkbar. Ich habe das vorher nochmal ausgerechnet. 300.000 Euro Kredit, 5% Tilgung, ist man nach 18 Jahren fertig. Und wenn man jetzt statt 1% aber 1,3% bezahlen muss, alleine dieser Unterschied macht 10.000 Euro aus, die man mehr machen muss. Und man muss ein Jahr länger zahlen. Also viel tilgen, gucken, dass man rauskommt. Das ist und dann natürlich, aber auf der anderen Seite steht dann immer, aber es muss noch ein bisschen über sein, wenn irgendwas passiert. Dann jemand, der eine Immobilie hat, muss immer flüssig sein. Irgendwie.
Es ist schwierig, ne?
Ja, das ist der Spagat.
Das ist der Spagat. Frau Wagner vom Haus und Grund, wie kriege ich das denn eigentlich hin mit dieser Synchronisierung? Also in Großstädten ist es häufig so, ich habe vielleicht ein Objekt gefunden und der Makler sagt, ja, da haben wir jetzt aber auch 10 andere, jetzt aber mal zackig, das muss hier schnell über die Bühne gehen, weil sonst geht es woanders hin. Die Bank sagt unter Umständen, ja, da fehlen noch Dokumente, wir müssen das nochmal prüfen. Also wie kriege ich das synchronisiert? Kann ich eventuell schon einen Kaufvertrag unterschreiben, bevor ich die Finanzierung eingetütet habe? Wie sehen Sie das?
Also das ist gerade in den Ballungsgebieten unheimlich schwierig im Moment und wir raten eigentlich immer davon ab, da was zu unterschreiben, bevor die Finanzierung nicht steht. Aber in der Tat, wir haben im Moment wenig Grundstücke, Gebäude, die verkauft werden und dann wird auch gerne mal Druck gemacht. Ich würde immer versuchen zu sagen, diesen Druck nicht machen lassen. Also das ist, das kann durchaus gefährlich sein. Also was man natürlich machen kann, ist vorher die Finanzierung gut abstecken, wenn man auch schon, also dass man wirklich weiß, was kann ich mir leisten und dann vielleicht auch schon mal sehen, okay, ich möchte in diese Umgebung, ich möchte ungefähr so ein Haus. Viele wissen ja auch schon, was für eine Art von Haus möchten sie kaufen, ne? Ein Neubau oder vielleicht auch ein Altbau, sodass die Bank auch wirklich schon mal schauen kann, okay, was für ein Wert steht da im Zweifel auch hinter, würde ich das finanzieren. Viel steht und fällt aber natürlich wirklich auch mit dem mit der Lage. Und das kann ich schon abstecken. Und dann kann ich ja zumindest in die Verhandlung schon mal eintreten. Also ich unterschreibe ja auch nicht sofort einen Vertrag. Also selbst einen Notarvertrag, den habe ich ja auch schon mal vorher 14 Tage, dass ich mir den anschaue. Das sind schon mal 2 Wochen. In den 2 Wochen kann eine Bank auch tätig werden. Und die Unterlagen kann ich mir vorher auch alle zusammensuchen. Also vom Haus natürlich nicht, aber alles andere, was eine Bank benötigt, sodass ich da schon mal richtig gut vorbereitet bin und dann eben nur noch die letzten Sachen an die Bank gebe und dann wird das durchgerechnet. Und in der größten Not kann man natürlich auch immer noch Rücktrittsgründe in einem Vertrag vereinbaren. Das gibt es auch, dass man dann sagt, es ist ein Rücktrittsgrund vom Vertrag, wenn die Finanzierung platzt. Das ist natürlich der Worst Case, das möchte man nicht so gerne machen.
Aber ja, man kann also zumindest fragen, ob das...
Sowas gibt es. Also da kann man darauf achten, dass sowas in einem Vertrag steht. Aber das sollte es natürlich nicht sein. Das ist mit viel Rückabwicklung auch verbunden. Aber wie gesagt, nicht unter Druck setzen lassen, in die Verhandlung eintreten, sagen, ich mache das, ich prüfe die Finanzierung. Und in der Regel sind Verkäufer auch dafür bereit, das dann abzuwarten, weil das handelt sich nicht um 2 Monate, sondern um 1, 2, 3 Wochen.
Bevor wir zum nächsten Hörer kommen, der in der Leitung steht, noch einmal ganz kurz, wie ist denn der Ablauf? Normalerweise. Ich gucke mir eine Immobilie an, sage, die will ich haben. Was passiert dann?
Naja,
Schritt für Schritt.
Dann sagt der Verkäufer erstmal, okay, jetzt möchte ich mal so ein paar Informationen von dir, kannst du dir das leisten? Dann hätte er gerne natürlich eine Finanzierungszusage. Und dafür brauche ich dann wiederum die ganzen Unterlagen vom Verkäufer, die gebe ich der Bank, damit die mir die Finanzierungszusage gibt. Dann würde ich das dem Verkäufer geben, dann würde er sagen, alles klar, total schön, du bist mir, also du kannst das bezahlen, du bist mir auch noch sympathisch, ich verkaufe dir die Immobilie. Und dann würde man einen Notar aufsuchen, der einem dann quasi einen Vertrag herausgibt, für den ich dann 2 Wochen Zeit habe, den zu prüfen, gerne auch länger. Und dann würde man mit dem Notar dann den Kaufvertrag abschließen.
Herr Thiele ist am Telefon aus dem Südharz. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Ihre Frage bitte.
Hallo in die Runde. Grüße
Hallo.
Sie.
Hallo.
Wir haben vor 20 Jahren gebaut, hatten ein Annuitätendarlehen abgeschlossen über die Gesamtlaufzeit von 26 Jahren. Die erste Zinsbindung war 10 Jahre. Danach haben wir auch umgeschuldet, sind bei derselben Bank geblieben und nun sind wieder 10 Jahre rum. Und früher war das ja immer so, wenn man den Kredit vorzeitig dann komplett ablösen wollte, musste man eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Nun ist mir aber zu Ohren gekommen, dass es wohl ein höchsterrichterliches Urteil gibt, dass nach spätestens 10 Jahren der Kredit auch ohne Vorfälligkeitsentschädigung abgelöst werden kann. Könnte ich also jetzt nach weiteren 10 Jahren den Kredit restlos ablösen, ohne dass ich eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss an die Bank?
Klare Frage. Vielen Dank dafür. Ich frage in die Runde Herr Bäumer von Finanztest. Entschuldigung.
Ja, es ist so, dass Sie den Kredit kündigen können und zurückzahlen können, wenn 10 Jahre nach Auszahlung vergangen sind und dann mit einer Kündigungsfrist von einem halben Jahr. Wenn Sie jetzt vor 20 Jahren finanziert haben, aber dann vor 10 Jahren einen neuen Kredit abgeschlossen haben und der diese 10 Jahre noch nicht rum hat, dann geht das nicht. Wenn dieser zweite Kredit, den Sie gemacht haben, die 10 Jahre rum hat, dann können Sie den kündigen.
Okay, nicken. Ist die Frage beantwortet?
Genau. Und, ja? Und dann kann man, wenn man es nicht bezahlen könnte, könnte man auch immer die Bank nochmal wechseln. Also ganz wichtig, auch gerade wenn man bei so einer Bank ist und nach 10 Jahren merkt, die Zinsen sind niedriger, nicht nur auf das erste Angebot dieser Bank schauen, sondern immer vergleichen. Weil es ist tatsächlich so, dass die Bank, die man jetzt hat, die oft eben einen Zins verlangt, der zu hoch ist. Und wenn man dann nachverhandelt, kann man 2, 3 Zehntel sparen. Und das sind immer Tausende von Euro, für die man lange schubbern muss, wenn man das beim Arbeiten verdienen muss.
Das ist diese Anschlussfinanzierung. Wie weit vor Ablauf des ersten Kredits kann ich denn meine Anschlussfinanzierung eintüten? Also Beispiel, jetzt läuft ein Annuitätendarlehen, das läuft vielleicht in 2, 3 Jahren aus. Ich habe jetzt super Zinsen. Da würde ich natürlich sagen, okay, da tüte ich doch jetzt meine Anschlussfinanzierung ein zu diesen niedrigen Zinsen. Wie weit im Vorfeld kann ich das machen?
Es gibt 2 Möglichkeiten. Das eine ist ein sogenanntes Forward-Darlehen. Da kann ich Jahre vorher einen Zins festlegen und dann die Anschlussfinanzierung sichern. Das ist aber immer teurer, als es dann normalerweise wäre. Und dann gibt es im Jahr davor häufig mal Möglichkeiten, dass man einen Kredit nimmt, den man dann aber erst abruft in einigen Monaten, 7, 8, 9 Monaten zum Teil. Und das ist sozusagen die Variante, wo man heute einen sehr preiswerten Kredit kriegen kann und dann in einem Dreivierteljahr damit den Kredit ablösen kann und den besten Zins, den es dann gerade am Markt gibt, auch tatsächlich bekommen kann.
vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn man Kredite bekommt von der KfW, dieser staatlichen Bank, weil man ein besonders energiesparendes, klimafreundliches Haus oder Immobilie kauft, haben die den Vorteil, dass man die tatsächlich ohne Vorfälligkeitsentschädigung, glaube ich, jederzeit komplett tilgen kann.
Das ist richtig. KfW-Kredite können Sie jederzeit tilgen. KfW-Kredite haben auch den Vorteil, dass sie bei den finanzierenden Banken oft als Eigenkapital angesehen werden. Das heißt, das Verhältnis zwischen Kreditsumme bei der Bank und dem Kaufpreis des Hauses ist günstiger. Der Beleihungswert ist dann geringer und Sie kriegen dadurch nochmal wieder günstigere Zinsen.
Also das wäre sozusagen die Frage, die vorhin aufkam, wie kann ich mein Eigenkapital erhöhen, wäre unter Umständen nach einer Immobilie zu gucken, die bestimmte klimatechnische, energetische Anforderungen erfüllt, wofür ich dann ein Kredit beantragen kann, der mir dann als Eigenkapital angerechnet wird.
Ja, oder Sie können auch beim Kauf ganz normal einen KfW-Kredit aufnehmen. Die Zinsen sind zwar dann im Moment gar nicht günstiger als ein vergleichbares Darlehen, aber es kann passieren, dass Sie dadurch unter eine bestimmte Grenze rutschen und wieder einen günstigeren Zins für das normale Darlehen bekommen. Und das Dritte noch, wenn Sie einen Bausparvertrag haben, dann kann es, auch wenn der vielleicht einen höheren Zins hat als das ein Darlehen, kann es auch da sinnvoll sein, den einzusetzen, auch dort, weil man dann wieder unter eine Grenze rutscht und dann vielleicht unter 60% oder unter 80% liegt, weil bei diesen Grenzen erhöht sich immer der Zinssatz, aber der Zinssatz für das gesamte Darlehen. Und das heißt, wenn man da 10.000 Euro noch irgendwo Eigenkapital her hat, hat man plötzlich für die Gesamtsumme einen deutlich niedrigeren Zins und dann lohnt sich es auch, diesen Bausparvertrag einzusetzen.
Thomas Mann hat weitere Fragen.
Eine typische Situation, die genau mit diesem Thematik zusammenhängt. Man hat einen Bausparvertrag und eine Zwischenfinanzierung. In 3 Jahren läuft der Bausparvertrag aus, aber die Konditionen, die man vor 7 Jahren abgeschlossen hat oder 5, die sind so schlecht am heutigen Markt gemessen, dass man den Bausparvertrag gar nicht mehr nehmen will. Was macht man dann?
Na, man kann sich das Geld eben auszahlen lassen und kann dann direkt tilgen mit dem Vertrag, das ist eben möglich. Oder man rechnet eben einmal durch, wenn man ihn sich doch auszahlen lassen würde. Man hat zwar einen hohen Zins, aber wird die Finanzierung bei der Bank dadurch so günstiger, dass sich das unterm Strich doch rechnet.
Genau, das mit den Grenzen, das ist total wichtig. Also wenn die Bank sagt, wenn du noch 5.000 Euro mehr Eigenkapital hattest, dann machen wir den Zins ein Zehntel niedriger, dann kann das auf lange Frist die 5.000 Euro einsparen. Und dann muss man eben gucken, wo man die herkommt, ob aus dem Bausparvertrag oder wie gesagt die anderen Quellen, die man so hat, um noch ein bisschen Eigenkapital zu mobilisieren.
Ein guter, um das vielleicht noch zu ergänzen, ein guter Berater wird auch immer nachfragen, wir sind hier gerade knapp über der Grenze, können Sie nicht nur irgendwo 5.000 Euro herkriegen oder können Sie vielleicht mit Eigenleistung, nehmen wir das Malern raus, machen Sie selber, sind nochmal 5.000 Euro Eigenleistung mehr und Kreditsumme weniger und dann sind wir unter einer Grenze und das spart dann auch richtig mehrere Tausend auf die gesamte Laufzeit.
Thomas Meinert.
Ja, Thomas Trojan hat ein Haus gekauft 2017. Jetzt muss er berufsbedingt umziehen, hat aber schon eine Wertsteigerung und er konnte auch das Haus direkt bezahlen, finanzieren. Diese Wertsteigerung, wenn er jetzt wieder verkauft, weil er umziehen muss, muss er den versteuern? Wie schaut das überhaupt aus mit dem Kaufen und wieder dem Verkaufen auch als Privatmann jetzt?
Frau Feuersinger, vielleicht beziehen wir Sie mal wieder ein. Wie blicken Sie da drauf?
Schwierige Frage. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn Sie nicht vermieten, Sie auch keine Gewinne zu versteuern haben. Aber ich denke, diese steuerliche Beratung, da sollte man auch tatsächlich zum Experten gehen und zwar bevor man etwas tut und sich da absichern.
Gibt es da so etwas wie Spekulationsfristen?
Gibt es.
So, ja. Im Bereich Vermietung.
Genau, also wenn ich die Immobilie selber bewohne, dann habe ich die erstmal nicht im Bereich der Vermietung. Meine ich, sind es 10 Jahre. Genau, da sollte ich dann darauf achten, weil wenn ich die dann natürlich noch zahlen muss, solche Steuern, die draufkommen, dann reduziert das natürlich im Zweifel meinen Gewinn. Wenn ich aber natürlich selber bewohnt habe, dann würden die nicht anfallen.
Das heißt also, was bedeutet das jetzt für den Hörer, der sozusagen seine Immobilie wieder verkauft mit Wertsteigerung? Muss er das versteuern?
Nein. Wenn er selber eigengenutzte Immobilie verkauft, dann ist der Gewinn seiner. Und wenn es eine vermietete Immobilie ist, dann ist es innerhalb der ersten 10 Jahre, dass es versteuert werden muss.
Bei der vermieteten Immobilie, da kommt es auch auf die AFA, die sogenannte Abschreibung an. Wonach richtet sich die? Nach Baujahr, Alter, Zustand? Das möchte Jürgen Junginger wissen.
Herr Bäumer von Finanztest.
Ja, die AFA richtet sich nach dem Alter.
Was ist die AFA?
Ja, die AFA ist die Abschreibung auf das Gebäude. Sie müssen ja jedes Jahr Geld zur Seite legen, um, wenn das Objekt nach 40 Jahren runtergewirtschaftet ist, es mal wieder komplett zu renovieren. Und damit Sie dieses Geld wird dann sozusagen fiktiv vom Finanzamt anerkannt, dass Sie das zur Seite gelegt haben und darauf müssen Sie dann keine Steuern zahlen. Und das sind 50 Jahre und die Renovierungskosten oder der Kaufpreis des Gebäudes, nicht des Grundstücks, wird dann umgerechnet auf 50 Jahre. Wenn das Gebäude aber vor 1923 ist es, glaube ich, oder 25 gebaut worden ist, also ein sehr altes Gebäude ist, dann sind es nur 40 Jahre.
Die das Finanzamt Renovierungskosten sozusagen anrechnet.
Dann wird umgerechnet, ja. Die 100.000 sind dann in dem einen Falle 2.000 Euro pro Jahr und bei dem alten Altbau sind es dann 2.500 Euro pro Jahr, die dann angerechnet werden und die man entsprechend dann, auf die man dann keine Steuern zahlt.
Ja. Wie schaut es aus in der Eigentümerversammlung? Wird eine Umlage beschlossen und ein Mitglied der Eigentümergemeinschaft ist zahlungsunfähig. Was passiert dann?
Frau Wagner von Haus und Grund oder Frau Feuersänger vom Verein Wohnen im Eigentum.
Also grundsätzlich muss man Geld haben. Wenn diese Umlage rechtssicher beschlossen wurde, sprich der Beschluss auch nicht angefochten worden ist, dann ist jeder Wohnungseigentümer verpflichtet, die Umlage zu zahlen. Wie er an das Geld kommt, ist dann sein Problem. Und das kann tatsächlich im Extremfall so weit führen, dass er gezwungen ist, die Wohnung wieder zu verkaufen.
Und deswegen ist es so wichtig, sich anzugucken, mit wem besitze ich diese Immobilie, wer hat da wie viel Stimmrechte, was beschließt oder hat in der Vergangenheit diese Wohnungseigentümergemeinschaft beschlossen.
Ja, und auch wie der Zustand des Gebäudes ist, weil mit solchen Sonderumlagen ist eben zu rechnen. Also das ist auch wieder so ein schöner Unterschied zwischen Haus- und Eigentumswohnung. Bei einem Haus können Sie selber entscheiden, ob Sie Renovierungen machen oder nicht. Bei einer Eigentumswohnung, sobald nur ein einziger Eigentümer das verlangt, dass eine notwendige Reparatur gemacht wird, ist die Gemeinschaft verpflichtet, das zu tun. Da gibt es dann gar keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Da geht es dann nur noch um das wie renoviert wird, aber nicht mehr um das Ob. Und das Geld hat da zu sein.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Beddings aus Rheine. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe folgende Frage, die vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk vorgestellt worden ist, beziehungsweise der Begriff, nämlich den der Immobilienrente. Es wurde auch kurz erklärt, worum es sich dabei handelt. Und mich würde jetzt mal interessieren, die Vor- und Nachteile einer solchen Situation.
Okay, das ist eine klare Frage. Vielen Dank. Ich reiche die mal weiter an Herrn Bäumer von Finanztest. Was ist die Immobilienrente? Was sind die Vor- und Nachteile?
Ja, Immobilienrente ist eine Variante, in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu können im Alter und gleichzeitig noch ein bisschen mehr Geld jeden Monat zur Verfügung zu haben. Im Prinzip ist es so, dass die ihr Haus schon verkaufen, aber noch drin wohnen bleiben können und dafür eine Rente kassieren. Da gibt es dann verschiedene Modelle, wie das ausgestaltet wird. Es ist
man bekommt also nicht den vollen Kaufpreis sofort überwiesen, sondern man bekommt ihn quasi als Rente monatlich überwiesen.
Man bekommt eine monatliche Rente, die dann eben auch lebenslang bezahlt würde. Und da gibt es verschiedene Modelle. Es sind sehr kleine Anbieter, die das anbieten. Es ist ein Nischenmarkt bisher, weil sich das in der Breite ist ein sehr kompliziertes Modell und lohnt sich eigentlich nur bei Immobilien, die auch wirklich was wert sind. Also bei einer kleinen Eigentumswohnung, da kommt nicht viel Geld bei rum. Da lohnt das dann meistens nicht. Deswegen ist das ein Nischenmarkt.
Also das ist die Kernfrage. Ist es wirklich eine wertvolle Immobilie? Zentral gelegen, Großstadt, kann man drüber nachdenken, ansonsten eher nicht.
Genau. Das ist tatsächlich so, in den USA wird das seit 20 Jahren gemacht und da gibt es eine Verpflichtung, da muss man einen Beratungsschein von so einer Beratungsorganisation einholen, bevor man dieses Geschäft machen darf, weil viele alte Leute dabei über den Tisch gezogen worden sind. Und das ist in den USA vor allen Dingen die Rentnervereinigung, die haben so eine Rentnervereinigung, die heißt AARP und hat 40 Millionen Mitglieder und da mag man sich nicht mit anlegen, auch als Bauträger nicht, und das ist ganz gut, wenn man sich dann von denen beraten lässt.
Und Fragen.
Die Instandhaltungsrücklage für Renovierungen, Wie hoch sollte die sein? Und kann man als Miteigentümer darauf bestehen, dass die Instandhaltungsrücklage zuerst angegriffen wird oder genommen wird, bevor eine Sonderumlage gemacht wird?
Von Frau Wagner, Haus und Grund.
Na, generelle Höhe ist immer schwierig zu nennen. Das kommt natürlich auch immer auf den Zustand des Hauses an. Die wird dann durch die Eigentümerversammlung beschlossen. Und das Gesetz sagt, sie muss angemessen, also sie soll angemessen sein. Wie gesagt, also genaue Zahlen sind da schwierig. Da sollte man sich auch als Eigentümergemeinschaft mal Zeit nehmen, da wirklich mal drüber nachzudenken, sich vielleicht auch wirklich mal beraten zu lassen. Da werden häufig auch die Fehler gemacht, dass da wirklich, da wird dann was beschlossen, weil man das mal machen muss, ohne im Hintergrund das Wissen zu haben, was brauche ich wirklich, wie viel kommt dann dabei rum, wenn ich das dann auch anlege, kann ich das überhaupt nutzen, ist das ausreichend? Und in der Tat, die wird dann ja angelegt, um sie eben auch für Instandhaltung, Instandsetzung zu nutzen. Und dann ist die eben auch dafür da. Und bevor eine Sonderumlage beschlossen wird, nimmt man das erstmal aus der Instandhaltungsrücklage heraus.
Aber es gibt auch Eigentümergemeinschaften, die sagen, wir nehmen nur die Hälfte und lassen noch was drin für andere Reparaturen. Ist das rechtens?
Eine Eigentümergemeinschaft kann ja in der Regel erstmal über alles selber beschließen. Also sie haben ja die Möglichkeit, viele Dinge selber zu beschließen. Und wenn das der ordnungsgemäßen Verwaltung entspricht, wenn sie eben sagen, okay, wir haben in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr noch ein Angehen oder beziehungsweise wir wissen, es sind immer Reparaturen, laufende Reparaturen, die kommen, dann ist das ordnungsgemäßes Verhalten, da noch was hinten drin zu lassen in der Instandhaltungsrücklage und zu sagen, okay, dann können wir da wieder drauf zurückgreifen. Und es ist ja auch nicht immer nur von Nachteil zu sagen, ich muss jetzt eine Sonderumlage zahlen, weil dann zahle ich jetzt eben eine kleinere Sonderumlage, habe das aber erledigt und zahle das nächste Mal wieder ein wenig. Also da kann man nicht pauschal sagen, das ist jetzt gut oder schlecht, weil manchmal sind ja auch kleinere Ausgaben leichter zu tragen als eine sehr hohe, die dann vielleicht in 2 Jahren käme.
Also da haben die Eigentümer durchaus Freiheiten in der Gestaltung.
Ja, das Problem ist ja, wenn man jetzt die Sonderumlage nicht nimmt und sozusagen die Kasse leer macht und dann fallen irgendwelche Kleinigkeiten an, da muss man plötzlich wegen Kleinigkeiten eine Sonderumlage machen. Das ist also administrativ eigentlich ein Albtraum. Von daher würde ich immer gucken, dass ein bisschen Geld in der Kasse ist für das Normale und dass man eben das, was über ist, nimmt, damit man diese Sonderumlage klein halten kann. Aber im Zweifel dann die Sonderumlage nehmen.
Also die Instandhaltungsrücklage ist sozusagen das Sparbuch der Wohnungseigentümergemeinschaft, ja. Sie ansparen für größere Reparaturen. Und eine Sonderumlage ist das, wo die Eigentümergemeinschaft beschließt, wir brauchen eine neue Gartenpforte, das machen wir jetzt per Sonderumlage. Jeder wirft 300 Euro in den Pott und dann wird das davon bezahlt.
Das ist jetzt ganz einfach, aber ja, so in der Art ist es. Jeder zahlt so nach seinem Miteigentumsanteil dann das, was er zahlen muss. Eine ganz gute Variante ist auch schon im Vorhinein mal zu beschließen, dass die Rücklagen zu erhöhen. Also dass man sagt, ich erhöhe jetzt einfach mal schon für die nächsten 3-4 Jahre, zahle ich mal mehr ein, damit ich die Rücklage erhöhe und dann eben darauf zugreifen kann.
Und das ist halt Teil des Hausgelds, ne?
Genau, dann wird das Hausgeld halt einfach erhöht. Das ist jetzt, vielleicht denkt man sich erstmal, okay, das ist jetzt aber schon mal sehr hoch, aber wenn man weiß, ich mache in 3 Jahren das Dach, das bedarf ja auch eines Vorlaufs, dann kann man so auch schon einmal die Instandhaltungsrücklagen erhöhen und die Sonderumlagen im Anschluss reduzieren.
Wir haben noch 2 Fragen zur Eigentümerversammlung. Zum einen, darf man einen befreundeten Menschen beauftragen, zur Eigentümerversammlung gehen? Rolf Lange berichtet, das wurde ihm verwehrt, wurde gesagt, nein, das muss ein Familienmitglied sein.
Frau Feuersänger, wohnen im Eigentum.
Ja, das ist eine rechtliche Frage, da kommt es auf die Teilungserklärung an. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das gestaltet sein kann. Grundsätzlich freie Vertretung, also jede beliebige Person darf mich in der Eigentümerversammlung vertreten. Allerdings ist in den allermeisten Teilungserklärungen das konkreter bestimmt und da kann zum Beispiel dann drin stehen, dass nur Familienangehörige, nur Ehepartner mich vertreten dürfen.
Okay. Und die Anzahl der Stimmen, geht die immer nach Anzahl der Eigentümer oder auch mal nach den Quadratmetern? Es gibt ja Wohnanlagen mit kleinen und großen Wohnungen. Wie schaut es da aus?
Frau Feuersänger.
Auch das eine Frage des Gesetzes und der Teilungserklärung. Das ist ganz genau festgelegt und kann von Sache zu Sache auch unterschiedlich sein. Also vieles wird per Kopf entschieden. Es gibt aber auch noch andere Stimmrechte. Zum Beispiel können Müllgebühren sehr wohl auch nach Quadratmetern verteilt werden oder aber auch nach Personen, die im Haushalt leben, all das ist im Kleingedruckten in der Teilungserklärung geregelt.
Wenn ich jetzt einen Kredit möchte, ich bekomme ihn aber nicht. Michael Härte möchte wissen, wie prüfen die Banken die Bonität der Kunden, wann lehnen sie ab? Spielt da die Schufa und vielleicht ein negativer Eintrag, eine negative Wohnlage sogenannte, eine Rolle? Also wie prüfen die Kreditgeber die Bonität ihrer Kunden?
Herr Bäumer, bitte um kurze Antwort.
Na, die Bonität wird geprüft anhand der Einkommenssituation des Antragstellers und natürlich auch wird eine Schufa-Auskunft eingeholt. Wenn die negativ ist, dann entscheidet die Bank das, je nachdem, wenn sie irgendwo mal einen Handyvertrag nicht bezahlt haben, dann kann die Bank entscheiden, ist ihr das jetzt wichtig oder sagt die, nee, wenn er den Handyvertrag nicht zahlt, dann zahlt er nachher die Monatsrate auch nicht.
Wir müssen leider zum Schluss kommen. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Sie können weiterführende Links finden unter deutschlandfunk.de/marktplatz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Studiogästen, Sabine Feuersänger von Wohnen im Eigentum, einem Verein, der natürlich auch gerne Auskunft gibt und informiert. Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de, einem gemeinnützigen Informationsportal für Verbraucher und Finanzfragen. Julia Wagner von Haus und Grund und Michael Bäumer, Teamleiter und Redakteur bei Finanztest. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.